Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu unserem Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist Herr Dr. Michael Köhler. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Barstorff-Hager.
Das ist ein Online-Podcast, weil unser Gast, Herr Köhler, ist stellvertretender Generaldirektor von ECHO. Und wie immer zu Beginn stelle ich unseren Gast auch heute kurz vor. ECHO, das ist der Europäische Katastrophenschutz und die humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission. Und Herr Dr. Köhler ist in seiner Position einer der hochrangigsten EU-Beamten. Er arbeitet seit 1994 für die Europäische Union und ist bis zu seiner jetzigen Position in der EU 11 verschiedene Stellen innerhalb der unterschiedlichsten Institutionen durchlaufen. Von der Ausbildung ist Herr Dr. Köhler Islamwissenschaftler und gilt als Experte für den Mittleren und Nahen Osten sowie den südlichen Mittelmeerraum. Die Umsetzung der humanitären Hilfe der Europäischen Union beruht auf Anwendung des internationalen Rechts, insbesondere des humanitären Völkerrechts, und basiert auf den Grundsätzen von Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Und das Gleiche gilt auch für die Arbeit von CARE, für die weltweite Arbeit von CARE. Auch wir folgen natürlich dem humanitären Mandat. Und wir steigen jetzt gleich ein in unser Gespräch, denn der Anlass dafür, das sind zwei Dinge. Das eine, ich bin wirklich stolz, dass Sie sich Zeit genommen haben, denn CARE Österreich ist in Österreich der größte Partner von ECHO. Und das zweite ist, dass wir im Jänner zum 8. Mal einen Report herausbringen über die sogenannten vergessenen humanitären Krisen. Da geht es darum, über welche humanitären Krisen online berichtet wird. Da liegt eine weltweite Untersuchung diesem Report zugrunde. Es müssen mindestens 1 Million Menschen betroffen sein. Und dann wird ein sogenanntes Ranking erstellt. Und das machen wir eben schon zum 8. Mal. Und wir sehen, dass heuer alle 10 Länder, die es betrifft, in Subsahara-Afrika sind. Das heißt, es sind Länder, wo es humanitäre Krisen gibt, über die allerdings nicht berichtet oder nur ganz wenig berichtet wird. Ich würde jetzt gern zum Einstieg mit Ihnen ein bisschen beleuchten, den Zusammenhang zwischen Berichten in der Öffentlichkeit sein und Beachtung, die eine humanitäre Krise bekommt. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus?
Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für diese Gelegenheit und Glückwunsch an CARE für Ihren Bericht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative. Und zwar auch deswegen, weil während der belgischen Präsidentschaft der Europäischen Union, die am 1. Januar oder Jänner beginnt, die vergessenen Krisen eines der großen Themen sein werden, die Belgier wirklich sozusagen in den Vordergrund schieben wollen. Wir werden, wenn wir das Europäische Humanitäre Forum am 18. 19. März hier in Brüssel organisieren, vergessene Krisen als eines der beiden Oberthemen dort sozusagen in den Vordergrund bringen. Und das wird dann nach dem Wiener Humanitären Kongress im letzten Sommer die nächste große internationale Gelegenheit sein, das Scheinwerferlicht auf diese vergessenen Krisen zu werfen. Nun ist es so, dass die vergessenen Krisen unterschiedlich definiert werden. Sie können gucken, wie Sie das machen bei CARE oder Österreich, welche sind die Krisen, die am wenigsten in den Medien auftauchen. Sie können schauen, welche sind die Krisen, die am wenigsten Geld bekommen. Sie können schauen, welche sind die Krisen, die am wenigsten internationale politische Aufmerksamkeit im Sinne von diplomatischen Initiativen auf sich ziehen. Oder Sie können beispielsweise sagen, na, bestimmte Krisen müssen auch eine Größenordnung haben, damit wir sie als vergessen überhaupt klassifizieren. Diese Details sind wichtig, allerdings viel wichtiger ist, dass man sich überhaupt um das Phänomen kümmert. Denn in der Tat, wir leben natürlich in einer Mediengesellschaft. Und zweitens ist es so, dass die Geldgeber natürlich für die humanitären Hilfe weitestgehend immer noch im Nordwesten Europas liegen oder im angelsächsischen Raum. Das heißt, in Ländern, in denen bestimmte Medien, denken Sie an CNN oder die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, eine ganz große Meinungsmacht haben, großen Einfluss auf die Meinung haben. Und das wiederum beeinflusst natürlich dann die finanziellen Allokationsentscheidungen, also die Programmierung. Man muss dann auch noch gucken, wo oder welches System der Mittelprogrammierung haben die einzelnen Geber. Bei uns ist es beispielsweise so, dass wir das Jahr beginnen in der Europäischen Union mit einem humanitären Haushalt. Das werden im nächsten Jahr knapp 2 Milliarden Euro sein. Und dieser Haushalt wird programmiert werden, schlicht und einfach nach Maßgabe bestimmter Bedarfsindikatoren. Aber wenn dann im Laufe des Jahres neue Krisen hinzukommen, wie jetzt zum Beispiel gerade Gaza, die ganz, ganz starke Medienattraktivität haben sozusagen, die ganz, ganz stark das politische Meinungsbild dominieren, dann kommen normalerweise zusätzliche Mittel dazu. Das heißt, der Geldgeber, das Parlament beispielsweise, gibt uns Nachschläge. Und diese zusätzlichen Mittel, die normalerweise ganz erheblich hoch sind, das kann unseren Haushalt nochmal um 50% erhöhen beispielsweise, die werden natürlich nicht nach den ursprünglichen Bedarfskriterien vergeben, sondern nach dem neuen, sozusagen, nach der neuen Krise, die gerade die Medien dominiert. Und das ist, haben Sie, glaube ich, bei vielen Geldgebern so, bei der Republik Österreich, in Deutschland, in Großbritannien, in der Schweiz. Und das führt natürlich dazu, dass sagen wir mal, ein großer Teil der humanitären Mittel doch letzten Endes nach politischem Bedarf und nach dem Effekt, den eine Krise in der Öffentlichkeit durch die Medien generiert, vergeben wird. Das ist, glaube ich, ein Phänomen des politischen Lebens in einer Demokratie, dass wir einfach berücksichtigen müssen und dass wir nur korrigieren können, wenn wir tatsächlich auch ganz bewusst uns eine Disziplin auferlegen, die vergessenen Krisen eben nicht zu vergessen.
Also bevor wir jetzt da in die Tiefen eintauchen der Europäischen Union und der Vergabekriterien, möchte ich noch mal ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Sie haben ja auch gesagt, dass man unter unterschiedlichen Aspekten natürlich humanitäre Krisen, die sogenannt vergessen sind, anschauen kann. Es stimmt in unserer Studie, es ist die mediale, die Online-Präsenz ist eines der großen Kriterien. Ein weiteres ist, dass mindestens 1 Million Menschen betroffen sind. Und es sind auch ganze andere Reihe von Parametern, die dem Ganzen zugrunde gelegt werden. Warum tun wir das? Weil wir natürlich sehen, dass die Anzahl der sogenannt vergessenen Krisen, und es ist auch ein spannendes Phänomen, dass die jetzt immer mehr auch in der öffentlichen Debatte unter den Gebern in den Fokus rücken, dass die Anzahl eigentlich im Steigen ist, dass es immer mehr sogenannte chronische Konflikte gibt oder chronische Krisen, die über viele Jahre andauern. Denken wir an Syrien, 12 Jahre, an den Jemen. Der Nahe Osten hat immer wieder unterschiedliche Krisenherde. Das heißt, wir haben immer weniger das Phänomen, vielleicht noch bei Naturkatastrophen, und sehr oft überlagert das aber auch einen längeren Konflikt, dass es eine Phase gibt, so wie in der klassischen humanitären Hilfe. Man geht rein, Intensivphase, dann gibt es eine Phasing-out-Phase und dann geht man wieder raus. Also dieses Phänomen, das ist zum Beispiel bei Erdbeben, wenn in der Region sonst nicht viel los ist, sage ich jetzt einmal. Aber dieses Phänomen sehen wir auf der einen Seite immer weniger, gleichzeitig gibt es aber ein Ansteigen der Auswirkungen an Naturkatastrophen bedingt durch den Klimawandel. Und wir haben das zwar jetzt nicht final wissenschaftlich untersucht, das muss auch gar nicht sein bei einem Gespräch in einem Podcast, aber es gibt schon eine Korrelation zwischen medialer Präsenz, Beeinflussung der Stakeholder, und das sind nun einmal Regierungen, Institutionen wie die Europäische Union, die by the way der größte Geldgeber ist für humanitäre Hilfe weltweit. Ist das richtig, Herr Dr. Köhler?
Das kommt darauf an, wie Sie jetzt definieren. Der größte Geber nach wie vor sind die Vereinigten Staaten, und zwar USAID und das Außenministerium gemeinsam. Die Kommission, die Europäische Kommission, wenn Sie also EU mit der Kommission gleichsetzen, ist immer entweder zweit- oder drittgrößter Geber. Wir rivalisieren sozusagen mit Deutschland. Ich gehe davon aus, dass wir zum Beispiel im nächsten Jahr dann der zweitgrößte Geber sein werden. Und wenn wir alle EU-Mitgliedstaaten und die Kommission zusammennehmen, dann sind wir Nummer zwei nach den USA.
Okay, und wenn wir jetzt auch noch das, was für die internationalen Projektpartnerschaften ausgegeben wird, dazu rechnen?
Also ich rede jetzt nur von der sogenannten Official Development Assistance im humanitären Bereich.
Okay.
Wenn Sie jetzt auf die Entwicklungszusammenarbeit dazu nehmen, kommen wir zu anderen Fragen.
Genau. Dann ist die EU der größte Geldgeber. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch in einer großen Organisation wie CARE immer ein wichtiges Thema ist, weil natürlich die CARE-Mitglieder in Europa sich auch positionieren innerhalb einer globalen Konföderation durch die Zusammenarbeit mit einem Geldgeber wie Ihnen. Das Zweite ist natürlich auch, dass Privatspenden auch eine wichtige Rolle spielen, auch wenn man die Riesenbeträge jetzt hört. Unsere Hörer und Hörerinnen werden sich denken, das ist ja enorm. Was macht da meine Spende aus? Das darf man nicht unterschätzen. Es ist sehr, sehr wichtig für alle Organisationen, besonders natürlich für CARE als Partner der Europäischen Union, dass wir auch genügend private Spenden bekommen, weil nur dann sind wir ein attraktiver Partner, sowohl für die österreichische Bundesregierung als auch für die EU. Das heißt, das, was in den Medien gerade ganz vorne ist, hat natürlich Priorität. Das ist überhaupt nichts, was wir jemand vorwerfen. Das ist ganz normal. Das heißt, können Sie vielleicht ganz kurz erörtern, warum ist es denn so wichtig, dass man als Organisation wie CARE auch viel Unterstützung aus privater Hand kriegt für die Zusammenarbeit mit ECHO zum Beispiel?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen. Und glücklicherweise gibt es ja einige humanitäre Organisationen, nicht nur CARE, sondern auch zum Beispiel das Rote Kreuz oder auch UNICEF beispielsweise, wenn Sie an die UNO-Agenturen gehen, die ein hohes Maß an privaten Spenden haben, ob nun von privaten Menschen, Bürgern oder auch zum Beispiel Firmenspenden. Das ist sehr, sehr wichtig. Erstmal gibt es ihnen sozusagen eine gewisse Grundfinanzierung. Sie sind also nicht ausschließlich von der Projektfinanzierung durch öffentliche Geber abhängig. Sie müssen nicht sozusagen immer dem nächsten Auftrag hinterher jagen. Es gibt ihnen natürlich auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit gegenüber den Gebern, wenn sie verhandeln darüber, wie ein Projekt gestaltet werden soll. Es ist auch für uns unglaublich positiv, wenn wir mit Organisationen wie CARE zusammenarbeiten können, von denen wir wissen, dass sie eine Glaubwürdigkeit haben in der Bevölkerung, dass sie sozusagen zwar das öffentliche Geld gerne nehmen, aber nicht unbedingt auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sind und deswegen sozusagen Partner auf Augenhöhe sind und nicht einfach Vertragsnehmer. Darüber hinaus ist aber natürlich extrem wichtig, dass der Gedanke der humanitären Hilfe in der Bevölkerung verankert wird. Das gilt einerseits sozusagen da deswegen, weil natürlich humanitäre Hilfe Ausdruck der Werte unserer Gesellschaften sind. Es handelt sich nicht um internationale Rechtsprinzipien alleine, sondern es handelt sich sozusagen um sozusagen eine zivilisatorische Errungenschaft, dass man schlicht und einfach auch Menschen anderen Glaubens, anderer Rasse, anderer Orientierung, anderer politischen Orientierung versorgt um der gemeinsamen Menschlichkeit willen. Und das sollte sozusagen auf einer breiten, gesunden gesellschaftlichen Grundlage geschehen. Darüber hinaus ist es so, dass wir eben, und das ist vielleicht eine der besten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, dass wir das internationale humanitäre Völkerrecht haben. Das fing mal an mit der Haager Landkriegsordnung noch vor dem Ersten Weltkrieg 1911, aber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Genfer Konventionen, vor allem der vierten Konvention zum Schutz von Zivilpersonen, Flüchtlingen und so weiter. Das sind alles Beiträge zur Zivilisierung menschlichen Verhaltens, vor allem im Konflikt. Und das kann nur durchgetragen werden, wenn sich tatsächlich die Bevölkerung mehrheitlich zu diesen Werten bekennt. Es nützt nichts, wenn Sie im Völkerrecht beispielsweise Klauseln haben, die sagen, man darf keine Hospitäler angreifen oder man darf keine Krankenwagen beschießen. Das passiert nämlich leider jeden Tag.
Sind Sie damit zufrieden mit der Verankerung der humanitären Hilfe, wenn Sie jetzt von Brüssel aus auf Europa schauen oder auch auf die einzelnen Mitgliedsländer, wo sich ja doch ein bisschen unterschiedlich gestaltet und wo auch natürlich Organisationen wie CARE eine wesentliche Rolle spielen, dass das Thema in der Öffentlichkeit bleibt, dass Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Glauben Sie nicht, dass man da durchaus alle gemeinsam oder auch seitens der EU vielleicht doch noch mehr machen könnte?
Auf jeden Fall. Also man darf nicht undankbar sein. Es passiert mehr, es gibt einen größeren Mittelaufwuchs, aber natürlich ist der Mittelaufwuchs nie hinreichend, wenn man bedenkt, wie groß die Bedarfe seit zum Beispiel 2009 gestiegen sind, wie teuer heutzutage es geworden ist, einen Menschen satt zu machen. Absolut. Durch die erhöhten Energiepreise, durch die erhöhten Preise für Kunstdünger, durch die Preise beispielsweise für Nahrungsmittel selbst, auch auf lokalen Märkten, nicht nur, wenn man das aus Europa dorthin transportiert. Das heißt, die Schere zwischen den Bedarfen und den zur Verfügung stehenden Mitteln wird immer größer, trotz der Tatsache, dass wir immer mehr Gelder haben. Nein, aber was wichtig ist, ist, glaube
ich, dass entschuldigen Sie, ich will Sie nicht unterbrechen, aber ich habe meine Frage bezogen auf die Öffentlichkeitsarbeit. Ob das wirklich in den Köpfen gar nicht so auf die finanziellen Mittel, da bin ich bei Ihnen, die Schere wird immer größer, es wird immer teurer. Aber können wir zufrieden sein mit der Verankerung der humanitären Hilfe in den Köpfen von Herrn und Frau Europäer oder Herrn und Frau Österreicher? Sind wir damit wirklich zufrieden? Jetzt gar nicht nur mit der Anzahl der Mittel, das ist die eine Sache und da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist nie genug und der Bedarf steigt leider rasant. Aber mit dem Bewusstsein, wie wichtig das ist, kann man wirklich sagen, wenn man jetzt auf die Europäische Union schaut oder auf die deutschsprachigen Länder, aus denen wir beide ja kommen, mit der Verankerung, mit der Öffentlichkeitsarbeit bin ich eigentlich mittelzufrieden, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich würde Ihnen zustimmen. Und zwar, ich würde zweimal Nein sagen. Zweimal Nein zum Thema, bin ich zufrieden damit. Das erste Nein bezieht sich darauf, dass wir zwar, und das ist extrem positiv und darf nicht gering geschätzt werden, riesige Zustimmungswerte zur humanitären Hilfe haben. Wir haben gerade eine neue Eurobarometer-Umfrage bekommen. Und danach sind die Zustimmungswerte zur humanitären Hilfe europaweit noch einmal gestiegen auf, glaube ich, 92 oder 93%. Die Bevölkerung will, dass wir humanitär handeln. Und sie sieht aufgrund der Krise in der Ukraine oder in Gaza und so weiter auch viele, viele gute Gründe dafür. Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden. Aus dem ersten Grunde, dass ich glaube, die Bevölkerung noch stärker verstehen muss, dass humanitäre Hilfe nicht einfach philanthropisches Handeln ist. Das heißt, es geht nicht darum, sozusagen Nettes und Gutes zu tun für Menschen in Not, sondern es ist ein ganz wesentlicher Beitrag, um Krisen zu stabilisieren. Und in diesen Krisen den einzelnen Menschen. Das heißt, der ganze Bezug zwischen humanitärem Handeln in Konflikten, humanitärem Handeln auch als Antwort auf den Klimawandel beispielsweise. Das muss, glaube ich, im Rahmen der politischen Bildungsarbeit noch viel, viel stärker herausgearbeitet werden. Das heißt, humanitäre Hilfe steht nicht allein, ist nicht das, was man am Sonntagvormittag macht, wenn der Rest der Arbeit getan ist, sondern ein Beitrag sozusagen zu einer stabileren Welt und damit auch letzten Endes zu unserer eigenen Sicherheit. Bis hin zu einer etwas rationaleren Organisation der Migrationsströme. Der zweite Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir natürlich überhaupt nicht dasselbe Maß an Unterstützung für humanitäre Hilfe in allen EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig haben.
Aber das spielt doch genau in die Richtung, aus der auch der Report von CARE kommt, nämlich, dass die Präsenz in den Medien von auch nicht erstklinigen humanitären Katastrophen einfach extrem wichtig ist. Und wenn man die Medienlandschaft anschaut, dann sehen wir da massive Umbrüche und es ist oft auch gar nicht mehr finanzierbar, dass Journalisten vor Ort kommen, dass die dann wirklich unabhängig berichten. Und insofern wollen wir da nicht nur darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass es auch noch wirklich aus erster Hand Berichterstattung zu humanitären Krisen gibt, sondern auch, dass es finanzielle Mittel gibt, um dies auch den Medien letztendlich zu ermöglichen. Denn das, was medial nicht da ist, ist wirklich für den Menschen, der nicht in unserem Bereich arbeitet, glaube ich, sehr, sehr schwer fassbar. Ich hätte auch gerne Ihre Einschätzung. Wir reden jetzt von den vergessenen Krisen. Der Report highlightet die. Wir wissen, heuer sind alle ausschließlich in subsahara-afrikanischen Ländern angesiedelt. Aber wie viel an multiplen Krisen, und davon reden wir ja jetzt seit Jahren, also ich würde sagen, mit Covid ist das massiv geworden, dass man wirklich von Multi-Layer-Crisis spricht. Wie viele multiple Krisen können wir noch erklären und können wir als Mensch auch eigentlich noch aufnehmen? Das ist doch eine der großen Herausforderungen, mit denen wir alle kämpfen. Auch als Organisation kämpft man damit. Was stellt man jetzt in den Vordergrund? Wofür generiere ich Spenden? Und das sind natürlich in erster Linie die Krisen, die auch öffentlich, medial und in der ganzen Gesamtdebatte wahnsinnig präsent sind.
Also auf der einen Seite glaube ich, dass wir mit einem Phänomen besser umgehen lernen müssen, das mich wirklich ärgert. Wenn Sie in die sozialen Medien gehen, dann finden Sie unglaublich viele Berichte über humanitäre Hilfe und über humanitäre Notlagen. Aber das findet nicht seinen Eingang in die Mainstream-Medien, also in Fernsehen und Zeitungen beispielsweise oder ins Radio. Da gibt es etwas, das nicht mit Geld sozusagen zu erklären ist. Die Berichte sind da, die Redaktionen könnten eigentlich aus den sozialen Medien alles abrufen, aber sie berichten nicht darüber. Und ich glaube, da müsste man vielleicht doch mal mit gestaltenden Persönlichkeiten aus dem Medienbereich reden, warum das eigentlich so ist. Das Zweite ist, da gehe ich auf Ihre Frage mehr spezifisch ein, dass wir vielleicht nicht einfach nur sozusagen die Bedarfe, dass das das Elend der Menschen zeigen müssen, sondern wir müssen vielleicht viel stärker auch darstellen, was die humanitäre Hilfe alles leistet. Das heißt, die Erfolgsgeschichten. Und es ist eben wirklich so, dass humanitäre Hilfe natürlich ihre Begrenzungen hat, dass wir leider keine Konflikte damit lösen können, dass wir auch den Klimawandel damit nicht begrenzen können. Aber wir können halt und tun das, alle Care tut das, millionenfach Menschenleben retten, Kinder retten, Frauen helfen, Menschen schützen, die auf der Flucht sind beispielsweise. Und es gibt unglaublich viele positive Geschichten. Vielleicht sollte man nicht sozusagen, lassen Sie mich etwas vulgär sagen, nicht einfach nur auf die Tränendrüse drücken, denn das führt natürlich zu einem Übersättigungselement. Mir passiert das auch, dass ich abends nach Hause komme, nochmal das Fernsehen einschalte, sehe etwas über eine Krise und sage, ich habe mich den ganzen Tag um Krisen gekümmert, jetzt möchte ich endlich mal ein bisschen was Positives sehen. Der Mensch kann sozusagen nicht endlos nur Leiden teilen. Aber gerade wir produzieren eben auch unglaublich viel Hilfe, Glück, Erleichterung, Verbesserung und vielleicht sollte man das stärker darstellen.
Das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, denn das ist eine Debatte, die in den großen humanitären Organisationen seit langem bereits umgesetzt wird, dass wir auch im Sinne, wir denken ja wahnsinnig viel drüber nach, gemeinsam mit unseren Kollegen und Kolleginnen weltweit, wie wir überhaupt Krisen darstellen und Menschen in der Krise. Und die sind ja nicht hilflose Menschen, die nur warten, dass die Hilfe von außen kommt. Die erste humanitäre Hilfe wird in der Regel von vor Ort geleistet. Und das muss man jetzt auch einmal klar sagen. Und Organisationen wie CARE, wir haben uns da also sämtlichen neuen Richtlinien und sämtlichen ethischen Richtlinien nicht nur verschrieben, sondern wir praktizieren das auch, dass wir die Menschen, die betroffen sind, selber über ihre Art des humanitären Bedarfs, dass die darüber sprechen, dass wir natürlich darüber sprechen und auch mit den großen institutionellen Donoren verhandeln, aber dass das eine Zusammenarbeit ist. Und das auf die Tränendrüse drücken, wie Sie das nennen, das ist etwas, das eigentlich total aus der Zeit gefallen ist, weil man möchte ja niemanden, egal ob es jetzt Frauen, Mädchen oder wen auch immer, als Opfer darstellen. Natürlich, wenn ein großes Erdbeben ist, ist man zunächst in einer Notlage. Man wird aber durch professionelle humanitäre Hilfe im großen Stil sehr schnell zum Mitakteur gemacht. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir sehen. Also ich glaube, da muss es auch bei allen, die damit zu tun haben und aber auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen der Medien auch ein kleines bisschen eine Veränderung geben. Und ich glaube, die findet statt, seit wir auch in Europa durch die Auswirkungen des Klimawandels mehr und mehr Katastrophen sehen. Ich meine, ich will nur das Ahrtal erinnern, oder in Italien, das sind wirklich auch humanitäre Katastrophen. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass unser Blick darauf auch etwas anders wird. Vielleicht noch eine Gesamtgeneralblick, man soll nie verallgemeinern, aber dadurch, dass jetzt 10 Länder in Subsahara-Afrika bei den vergessenen Krisen sind und gerade eine massive Debatte auch stattfindet, gerade mit Kollegen und Kolleginnen aus Afrika, dass sie nicht immer nur im Krisenmodus quasi behandelt werden wollen. Wie ist denn da Ihr Blick, wenn Sie das Ranking von dem Report anschauen? Was ist da Ihre erste Idee dazu? Wie ist Ihre Einschätzung?
Also zum einen ist es so, Sie sagen völlig zu Recht, Frau Bostaf-Hager, dass im Care-Ranking sozusagen jetzt diese 10 afrikanischen Krisen im Vordergrund stehen. Wir haben ja bei ECHO seit 2004 auch einen Forgotten Crisis Index, der eben mit etwas anderen Indikatoren gefüttert wird. Und da kommen wir dann auch auf einige asiatische und einige insbesondere zentralamerikanische Krisen. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht streiten, wer ist sozusagen vergessen als der andere. Aber in der Tat ist es natürlich so, Afrika ist wirklich ein ganz großes Problemfeld.
Natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir diesen Report schon lanciert haben aus der Erfahrung heraus, die wir praktisch jedes Monat machen, mit generell Berichterstattung über unsere Arbeit, um die zu generieren. Und wir müssen natürlich in einer sehr konstruktiven Art und Weise, und das wollen wir auch nicht nur mit den Geldgebern, sondern auch mit den Medienvertretern und Vertreterinnen zusammenarbeiten, damit es überhaupt noch einen Niederschlag gibt unserer Arbeit, die zwar für uns und für die Stakeholder und auch für die Normalbevölkerung sehr, sehr wichtig wäre, aber ich bin trotzdem realistisch genug zu wissen, dass sich jetzt der Durchschnittsbanker oder der Durchschnittsangestellte bei der Gemeinde Wien nicht jeden Tag Gedanken machen kann über die humanitäre Lage unserer Welt und über die außenpolitische Dimension, die das hat, wenn man sich jetzt engagiert. Das heißt, der Fokus auf die mediale Berichterstattung und speziell auf die Online-Berichterstattung, die jetzt noch einmal, wir werten das aus mit einem großen, mit Meltwater, das ist ein großer internationaler Medienkonzern. Das heißt, wir haben uns da schon etwas dabei gedacht, weil wir ja auch sehen, dass die sozialen Medien, ich meine, Sie haben es sehr positiv dargestellt, was aus den sozialen Medien kommt. Es kommt aber auch viel nicht überprüftes und nicht einfach Falsches aus den sozialen Medien. Und ich verorte da auch eine leichte Zurückhaltung bei den klassischen Medien, weil man da schon noch sagt, okay, es muss alles so weit wie möglich überprüft sein auf Echtheit und auch auf die Quelle. Und man braucht natürlich auch den Consent. Also bei Care zum Beispiel gibt es kein einziges Foto, das wir verwenden, wo wir nicht wissen, wer war das? Ist die Person wirklich informiert, wo sie dann veröffentlicht wird? Nicht nur eine Unterschrift. Also es gibt ja da verschiedene Qualitätsstufen, was man machen kann. Ja. Also wir haben das schon ganz bewusst gewählt und haben damit aber auch in Österreich und ein bisschen auch im deutschsprachigen Raum natürlich insgesamt, aber ich spreche jetzt für Österreich, wirklich im Jänner immer ein großes mediales Interesse darum. Und wir haben jetzt darüber und haben jetzt auch noch eins draufgesetzt. Wir haben einen Sponsor gefunden, der uns im Vorjahr bereits und auch im kommenden Jahr eine Reise zu bewusst humanitär vergessenen Krisen finanziert und auch dann wird darüber publiziert, weil wir wollen nicht nur aufzeigen, was man tun könnte als Care, sondern wir wollen auch konkret etwas machen. Das ist, finde ich, also total wichtig, dass man nicht nur aufzeigt, was alles gemacht gehört, sondern dass man wirklich auch vorzuweisen hat, was man konkret tut. Und deswegen ist der Fokus sicher weniger wissenschaftlich in unserem Report, sondern mehr medienwirksam als zum Beispiel beim Echo-Index, den wir natürlich auch kennen.
Ich möchte trotzdem nochmal betonen, dass das Problem bleibt, wie eigentlich die Berichte, die generiert werden können, die geschrieben werden können oder gefilmt werden können, wie sie eigentlich sozusagen in das öffentliche Bewusstsein geraten. Echo finanziert seit vielen Jahren beispielsweise Journalistenreisen. Die sind auch immer sehr erfolgreich. Es gibt dann nachher einige Berichte, einige Zeitungsartikel, aber das sind sozusagen immer Tropfen auf den heißen Stein. Die Frage ist, kann es nicht dazu kommen, dass man sozusagen grundsätzlicher die humanitäre Dimension als Beitrag nicht nur Gutes zu tun, sondern zum Beispiel Frieden zu schaffen, die Welt zu stabilisieren, etwas stärker in den Medien zum Ausdruck bringt? Warum nicht beispielsweise in einer großen Zeitung eine humanitäre Kolumne einmal pro Woche? Warum sind sozusagen die Redaktionen, die auch immer mal nach guten Meldungen, nach positiven Meldungen suchen, daran bisher nicht interessiert? Und ich glaube, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Sie haben, die wir haben, so ein bisschen zu versuchen, die humanitäre Hilfe aus ihrer Nische herauszuholen und so ein bisschen stärker in das Bewusstsein zumindest der politisch interessierten Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, das ist auch deswegen lohnend, weil humanitäre Hilfe mit Sicherheit ein Thema ist, das die Jugend interessiert. Und Mit diesem Thema kann man tatsächlich so ein bisschen Politikverdrossenheit von Jugendlichen, glaube ich, einfangen. Wir sagen, hier gibt es eine Aufgabe, für die es sich lohnt, sich zu engagieren. Persönlich mit der kleinen Spende, aber möglicherweise auch irgendwann mal als freiwilliger Mitarbeiter. Und das tut, glaube ich, unserer Gesellschaft, aber auch unserer politischen Struktur sehr gut.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Und Care Österreich ist ja auch ein ganz großer Partner der österreichischen Bundesregierung. Und wir arbeiten da eng auch auf, besonders auf der Beamtenebene mit dem Außenamt zusammen, was man tun kann, um das eben mehr auch noch wirklich in die breitere Öffentlichkeit zu bringen, auch unsere Zusammenarbeit. Und ich muss die ganze Zeit dran denken, dass wie ich vor vielen Jahren mit dem Studium fertig war, haben wir uns also nächtelang wurde darüber diskutiert, ob die Entwicklungszusammenarbeit denn in der Nähe der Außenpolitik denn sei oder nicht. Die werden sich möglicherweise auch daran erinnern. Ich würde jetzt sagen, es ist viel näher dahin gerückt und wir sollten auch viel näher, viel offener darüber sprechen. Weil was ist das anderes, wenn man sagt, man versucht oder man trägt mit humanitärer Hilfe dazu bei, dass die Welt stabiler wird, dass Menschen ein besseres Leben haben und auch verstärkt in ihren Regionen Chancen haben, dass sie dort verbleiben, vor allem junge Menschen, weil das wird ja auch dringend gebraucht in all den Ländern, in denen wir tätig sind. Also ich glaube, da können wir auch durchaus mutiger sein und sagen, es wird nicht instrumentalisiert durch die jeweilige Außenpolitik, aber es kann natürlich zu einer sehr positiven Außenpolitik wahnsinnig beitragen. Und ich glaube, wir sind da ohnehin schon sehr mutig in diese Richtung, aber wir sollten das alle gemeinsam auch sein.
Ja, ich glaube, da gibt es ein Missverständnis. Die humanitäre Hilfe betont ja immer ihre vier grundlegenden Prinzipien: Humanität, Neutralität, Unabhängigkeit. Sie kennen sie alle. Und natürlich ist das Ziel der humanitären Hilfe, dem einzelnen Menschen zu helfen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht durch das Helfen einzelner Menschen sozusagen auch eine Situation verbessern kann.
Natürlich.
Nicht nur den einzelnen Menschen. Ja. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich gar nicht schämen zu sagen, dass wir natürlich in einem politischen Umfeld operieren. Es muss ja auch einen Grund haben, dass eigentlich fast alle Staaten, die humanitäre Hilfe finanzieren, die entsprechenden Abteilungen in ihren auswärtigen Ämtern sitzen.
Absolut.
Haben. Und nicht in irgendwelchen ausgelagerten, neutralen Behörden oder sowas. Nein, das ist schon mit der Außenpolitik verknüpft. Das Problem ist, oder die Frage ist nur, wie führt man es dann durch? Man kann tatsächlich außenpolitisches Stabilisierungsinteresse und humanitäre Hilfe miteinander verbinden. Aber man muss natürlich dafür sorgen, dass wenn die humanitäre Hilfe durchgeführt wird, sie beispielsweise eben nicht diskriminiert zwischen Freunden und Feinden, zwischen Menschen, die man unterstützen möchte, Menschen, denen man politisch skeptisch gegenübertritt und so weiter. Genauso wie im religiösen Bereich. Wir dürfen nicht beispielsweise Hilfe nur an Christen und nicht an Muslime geben oder umgekehrt, sondern wir müssen eben einfach nach dem Bedarf des einzelnen Menschen gehen. Ja. Aber dass Hilfe natürlich zur Verfügung gestellt wird von unseren Parlamenten, um beispielsweise zu einer Stabilisierung beizutragen in Syrien oder in Afghanistan oder in Mali oder in Somalia, das kann ja gar nicht in Abrede gestellt werden. Wir müssen nur manchmal überlegen, wie wir das Ganze ausdrücken. Deswegen sage ich beispielsweise schon immer, was die Ukraine betrifft, dass wir nicht humanitäre Hilfe an die Ukraine geben, sondern wir helfen Menschen in der Ukraine. Menschen in der Ukraine, die bedürftig sind, aber nicht der ukrainischen Regierung. Das würde ja sofort sozusagen zu einer Parteinahme in diesem Konflikt führen. Und natürlich haben Staaten wie Österreich oder auch die Europäische Union insgesamt Partei ergriffen in diesem Konflikt. Aber wir wollen die humanitäre Hilfe nicht parteilich dort vergeben. Wir würden jedem helfen, auch wenn es ein Russe ist, auch wenn es ein russischer Soldat ist, nach den Prinzipien, die wir von Henri Dunant im 19. Jahrhundert gelernt haben.
Absolut. Und das sind genau die feinen Trennlinien, die man auch in der Debatte klar ziehen muss, damit es keine Missverständnisse gibt. Und ich hoffe, dass unser Breaking the Silence Report, der im Jänner medial präsentiert wird, auch ein Stück weit dazu beitragen kann. Herr Dr. Köhler, ich danke Ihnen sehr für Ihre hochspannenden Ausführungen. Und ich kann Ihnen versichern, dass Care Österreich alles dazu tun wird, was wir können, damit die humanitäre Hilfe noch mehr in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Denn wir schätzen wirklich die Zusammenarbeit mit ECHO sehr und auch alle Länder, mit denen wir diesbezüglich zusammenarbeiten, geben uns diese wichtige Rückmeldung. Und wie Sie sagen, das humanitäre Mandat stellt den einzelnen Menschen ganz unabhängig von seinem Glauben, seinem Hintergrund, seinen Ansichten ins Zentrum. Das tut Echo, das tut Care Österreich. Herr Dr. Köhler, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen das Kompliment gern zurückgeben. Wir arbeiten auch mit Ihnen gerne zusammen. Und wir finden es wunderbar, dass Sie Teil eines Verbundes sind von Care-Organisationen weltweit. Das heißt, Sie tun nicht nur Gutes, sondern Sie können genau diese Debatte, die Sie jetzt in Österreich anstoßen, auch mit Ihren Partnern beispielsweise in Afrika oder in Asien anstoßen. Denn viele dieser Länder können über die Jahre und Jahrzehnte hinweg selbst auch Partner, Unterstützer und Finanzierer humanitärer Hilfe werden, wie wir das heute in Südkorea schon sehen, aber vielleicht später dann auch in Vietnam oder in Teilen Afrikas.
Das ist unser gemeinsames Ziel.
Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag nach Wien.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.